The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 1. Juli. Angela Merkel, sie war die erste Frau im Bundeskanzleramt. Und von ihr stammt der Satz, ich zitiere, ich habe gelernt, dass Erfolg keine Frage des Geschlechts ist. Es geht darum, sich selbst zu vertrauen, mutig zu sein und sich nicht von Stereotypen einschränken zu lassen. Zitat Ende. Bärbel Baas, sie ist die dritte Frau an der Spitze der SPD. Und von ihr stammt der Satz,
als die Frage der Kandidatur anstand, habe ich mich deswegen gefragt, willst du dir das wirklich antun?
So Bärbel Baas in ihrer Bewerbungsrede auf dem SPD-Parteitag. Ein Satz, der Angela Merkel wohl nie über die Lippen gekommen wäre. Baas will sich den Parteivorsitz antun. Das klingt heroisch selbstlos, Führung als Opfergang.
Unsere Partei hatte bislang zwei Frauen als Vorsitzende. Saskia Esken und Andrea Nahles. Beide haben sich mit gemischten Gefühlen aus diesem Amt zurückgezogen, vorsichtig formuliert. Ganz ehrlich, der Umgang mit ihnen war kein Glanzstück.
Es gibt Sätze, die sind richtig und falsch zugleich. Wie die Partei mit Esken und Nahles umgegangen ist, das war tatsächlich kein Glanzstück. Warum sie so mit Esken und Nahles umgegangen ist, das hat allerdings nichts mit dem Frausein der beiden zu tun. Die SPD ist dafür bekannt, dass sie mit ihrem Führungspersonal gnadenlos umgeht, wenn dieses nicht mehr glänzt. Der glücklose Kurt Beck hat das 2008 am Schwielowsee erfahren, als Intrigen der Genossen ihn in den Rücktritt vom Parteivorsitz trieben. Per Steinbrück erlebte bei seiner Kanzlerkandidatur 2013, dass es vor allem die eigene Partei war, die ihm Steine in den Weg legte. Und Lars Klingbeil hat am Wochenende bei der Wahl der Parteispitze das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte der SPD kassiert. Der Vizekanzler geschwächt durch die eigenen Leute. Diese Beispiele zeigen zweierlei. Erstens, sozialdemokratische Solidarität endet dort, wo der Misserfolg beginnt. Zweitens, der Unmut über Misserfolg entlädt sich in der Sozialdemokratie geschlechtsneutral. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass sowohl Andrea Nahles als auch Saskia Esken im Laufe ihrer Amtszeit mehr Last für die SPD waren, als dass sie Lust auf die SPD gemacht haben. Und nur nebenbei bemerkt, es war eine Genossin, nämlich Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange, die als erste öffentlichkeitswirksam ein TV-Auftrittsverbot für Esken forderte. Dass nun Lars Klingbeil, der für das verheerende Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl mindestens genauso verantwortlich ist wie Saskia Esken, Vizekanzler, Bundesfinanzminister und weiterhin auch Parteivorsitzender ist, während seine bisherige Co-Chefin leer ausging, auch das hat wenig damit zu tun, dass er ein ganzer Kerl ist und Esken dem schwachen Geschlecht angehört, wie Frauen früher gerne umschrieben wurden. Klingbeil hat sich zum einen über die Jahre ein parteiinternes Netzwerk aufgebaut. Das fehlte Esken. Selbst ihr eigener Landesverband hat sie zuletzt nicht mehr für den Bundesvorstand nominiert. Und zum anderen hat Klingbeil im Moment der Niederlage den Schneid gehabt, nach der Macht zu greifen. Und die Partei, die hat ihn gewähren lassen.
Denn Frauen müssen Führungsaufgaben übernehmen. In der Wirtschaft, in der Regierung und selbstverständlich auch in der SPD. Und es darf nicht sein, dass wir Frauen einen Bogen um Verantwortung machen.
Da hat Bärbel Baas recht. Was aber auch nicht sein darf, parteiinterne Machtkämpfe, wie stillos sie auch sein mögen, zu einer Geschlechterfrage umzudeuten. Saskia Esken in die Opferrolle zu stellen, das macht klein, was Bärbel Baas mit ihren Worten doch groß machen will. Frauen, die Verantwortung übernehmen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Steffen Kampeter spricht Klartext über den Mindestlohn.
15 Euro in 2016, das habe ich eher als Voodoo-Ökonomik oder parteipolitische Taktiererei empfunden, als denn eine seriöse Einschätzung der wirtschaftlichen Möglichkeiten in den Betrieben.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt den neuesten Stand im amerikanischen TikTok-Poker. Außerdem berichten wir über eine Studie, die Tageslicht in das Spannungsfeld von Liebe und Politik bringt. Und wir blicken auf das schlaueste Amt der Nation. Vor wenigen Tagen hat die Mindestlohnkommission einstimmig beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn in zwei Schritten anzuheben. Ab Januar kommenden Jahres steigt er auf 13,90 Euro pro Stunde und ab 2027 dann auf 14,60 Euro. Das ist die größte sozialpartnerschaftlich beschlossene Lohnerhöhung seit Einführung des Mindestlohns. Und von dieser Erhöhung profitieren rund 6 Millionen Beschäftigte. Es fehlt nur noch das grüne Licht vom Bundesarbeitsministerium, damit die neue Mindestlohngrenze in Kraft treten kann. Zu den Mitgliedern der Mindestlohnkommission, die aus Vertretern von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie Wissenschaftlern besteht, gehört Steffen Kampeter. Seit 2016 ist er Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und zuvor war er viele Jahre CDU-Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen. Mit Steffen Kampeter habe ich über die wirtschaftliche Lage im Allgemeinen und den Mindestlohn im Besonderen gesprochen. Und was er zu sagen hat, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Kampeter.
Guten Morgen, liebe Frau Rosenfeld.
Herr Kampeter, Sie vertreten die Arbeitgeberseite seit 9 Jahren in der Mindestlohnkommission und gerade hat sich diese Kommission darauf geeinigt, dass der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 13,90 Euro steigen wird und 2027 dann auf 14,60 Euro. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis?
Das Ergebnis ist ein Kompromiss und wenn man in der Sozialpartnerschaft, also zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern zusammenarbeitet, dann gibt es ein Geben und ein Nehmen. Und deswegen gibt es da, finde ich, im ersten Jahr mit der unerwartet niedrigeren Anhebung das schöner oder zufriedenstellender als mit der dann über 14 Euro gehenden Anhebung etwas weniger schön. Aber gemeinsam leidet man Kompromisse und deswegen verteidigt man sie hinterher. Das ist der Kern eines Kompromisses. Und ich glaube, so eine Institution wie Kompromiss lebt eben davon, dass man ihn hinterher nicht schlecht redet.
Was ja nicht kommt, ist, wie es im Koalitionsvertrag angedeutet worden ist, ich formuliere es bewusst mit dem Wort andeuten, dass der Mindestlohn schon 2026 auf 15 Euro steigen soll. Da war man sich offenbar von beiden Seiten einig, das ist zu viel.
Ja, aber die Mindestlohnkommission ist unabhängig und entscheidet im Rahmen einer Gesamtabwägung, wo statistische Zahlen reinkommen, die wirtschaftliche Gesamtlage etc. pp. Und nicht nach Vorgaben aus irgendwelchen Koalitionsverträgen. Und 15 Euro in 2016, das habe ich eher als Voodoo-Ökonomik oder parteipolitische Taktiererei empfunden, als denn eine seriöse Einschätzung der wirtschaftlichen Möglichkeiten in den Betrieben. Deswegen, also wenn die das wundert, mich wundert das nicht, dass es nicht zu 15 Euro gekommen ist. Und die Koalitionäre müssen wissen, was sie da niederschreiben oder Parteitage beschließen. Ich hielt das für Unsinn und es hat sich ja dann als gemeinsame Festlegung auch richtig erwiesen. So schnell, so stark, das geht nicht.
Sie haben den medialen und politischen Druck auf die Kommission kritisiert. Und ich frage Sie jetzt, wie unabhängig ist dieses Gremium überhaupt noch, wenn die politische Seite droht, einzugreifen, sollte die Kommission nicht zu dem gewünschten Ergebnis kommen. Also ich denke da zum Beispiel an den SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, der im Vorfeld ja angekündigt hatte, sollte die Kommission nicht zu dem gewünschten Ergebnis kommen, könne man gesetzgeberisch tätig werden. Das habe man ja schon in anderen Fällen bewiesen.
Ja, wir haben ja bewiesen, dass wir unabhängig sind, indem wir anders entschieden haben als die Wünsch-dir-was-Politik. Und haben, glaube ich, auch nochmal deutlich gemacht, dass man eine Institution wie Sozialpartnerschaft nicht beliebig politisch instrumentalisieren kann. Arbeitgeber und Gewerkschaften sind ja nach dem Artikel 9 des Grundgesetzes geschützt in ihrer Unabhängigkeit. Sie sind eingeladen, mitzuwirken an der sozialen Realität dieses Landes. Und das ist solche Institute wie die Sozialpartnerschaft, Pressefreiheit, freie Meinungsäußerung, die müssen auch respektiert werden. Und was in den vergangenen Monaten passiert ist, ist eigentlich, dass da respektlos umgegangen ist. Und wir können das nicht immer nur kritisieren, dass solche Institute im Ausland, sei es in den USA oder in Ungarn, angegriffen werden. Im kleineren Maße haben wir es auch in Deutschland. Und Herr Trump ist vielleicht ein bisschen offensiver, aber was andere Politikerinnen und Politiker mit der Mindestlohnkommission gemacht haben, indem sie sagten, ihr müsst jetzt springen, das unterscheidet sich ja nur graduell und im Ton und aber nicht prinzipiell von einer Respektlosigkeit gegenüber Institutionen, die gerade dazu benannt worden sind, unabhängig vom politischen Einfluss zu entscheiden.
Wie respektlos war es dann, dass die Ampel den Mindestlohn gesetzgeberisch auf 12 Euro festgelegt hatte?
Das haben wir genauso kritisiert, weil das war ja der erste Vertrauensbruch. Dann, der hat das Institut Mindestlohnkommission beschädigt, der hat das Vertrauen der Menschen in den Sozialpartnerbereichen in die Politik teilweise bestätigt und hat natürlich Nachfrage erzeugt nach mehr. Also eine Sünde fördert dann meistens auch die zweite. Und offensichtlich war in einem Teil der Partei im Spektrum, je höher der Mindestlohn, umso höher die Zustimmung. Das war die Grundthese. Die hat sich als falsch erwiesen, jetzt bei der letzten Bundestagswahl allemal. Und auch in Regionen, wo der Mindestlohn stärker mit der Anpassung auf 12 Euro nach oben gegangen ist, beispielsweise in den neuen Ländern, den sogenannten, da hat es ja nicht dazu geführt, dass es eine explosionsartige Zustimmung für diejenigen gegeben hat, die für 12 Euro Mindestlohn angetreten sind. Gucken Sie sich bitte mal das SPD-Ergebnis in Sachsen an. Die haben immer mit der 5%-Klausel zu kämpfen.
Vom Mindestlohn möchte ich mit Ihnen auf die Stimmungslage der deutschen Wirtschaft insgesamt kommen. Die Indizes, die drehen ja alle auf positiv, wenn sie ja auch von einem niedrigen Niveau kommen. Wie viel Hoffnung und wie viel Realität spiegelt sich in diesen Werten wider?
Naja, nüchtern betrachtet viel Hoffnung, noch keine Realität. Also richtig ist, eine gute Stimmung ist erstmal eine Grundvoraussetzung, dass sich das Investitions- und Beschäftigungsverhalten von Unternehmen verändert. Wenn die Stimmung mies ist und die Lage mies ist, dann ist, würde ich sagen, nicht alles verloren, aber dann wird die Sachlage schwieriger.
Und jetzt ist die Lage immer noch mies, aber die Stimmung immerhin gut.
Die Stimmung ist im Augenblick besser, als die Lageveränderung erkennbar ist. Also da sind viele Vorschusslorbeeren für die neue Regierung. Dass wir eine haben, ist ja schon mal gut. Gucken Sie mal in die Niederlande. Die brauchen Monate bis zur Koalitionsbildung. Dann bricht der Laden wieder auseinander. Also diese Form von Stabilität ist ja richtig. Aber die sogenannte 100-Tage-Programm oder 70-Tage-Programm wirkt ja noch nicht, außer über die psychologischen Momente. Und Investitionsentscheidungen werden nicht nur aufgrund von Stimmungen, sondern aufgrund von Realitäten gemacht. Und diese Realitäten zu schaffen, ist jetzt die Turbo-Geschwindigkeitsaufgabe der neuen Bundesregierung. Im steuerlichen Bereich, im bürokratischen Bereich. Wir haben ein bisschen Rückenwind von Europa mit den Entscheidungen zum Omnibus, also den bürokratischen Erleichterungen, die Kommission von der Leyen gemacht hat. Da geht schon munter ab. Aber hier in Berlin ist das Tempo noch etwas smooth. Es quietscht noch etwas im Gebälk. Und im Übrigen, eine Ankündigung einer Bundesregierung ist eben noch kein Gesetz. Gott sei Dank muss das Parlament mitbestimmen.
Der Investitionsbooster für Unternehmen, der soll ja jetzt noch vor der Sommerpause kommen, also sowohl durch den Bundestag als auch den Bundesrat gehen. Und Unternehmen, die investieren, werden dadurch entlastet. Zugleich aber bleiben die Lohnnebenkosten auf Rekordniveau. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass dadurch die Entlastungen durch den Booster wieder aufgezehrt werden?
Ich würde auch den Begriff Lohnnebenkosten etwas mal in Frage stellen. Wissen Sie, wir marschieren da auf 45%, so, das sind keine Nebenkosten mehr. Die Sozialversicherungsabgaben, insbesondere im Gesundheitsbereich, explodieren. Und wenn Sie sich die Kostensituation im Unternehmen angucken, wenn die Steuern sinken und die Sozialabgaben explodieren, dann ist unterm Strich nichts gekonnt. Das heißt, die Gesamtschau muss positiv sein, nicht nur die einzelne Maßnahme bejubelt werden. Und leider ist da eine große Leerstelle im Augenblick, was die Sozialversicherungsabgaben angeht. Im Gesundheitsbereich werden wir mit Zusatzbelastungen in Milliardenhöhe rechnen müssen, sowohl bei der GKV wie bei der Pflege. Und da haben wir ja ein Ausgaben- und kein Einnahmeproblem, da müssen wir an die Ausgaben ran. Und bei der Rente ist das bisher Bekannte, dass es teurer wird und eine Kommission alles richten soll. Also wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis, was ein Aliud für eine Kommission ist. Da sind ja auch keine Entlastungen zu erwarten. So, deswegen muss die Bundesregierung sehen, auf der einen Seite Entlastung zu machen und sie dann möglicherweise überzukompensieren durch Belastung auf der Sozialversicherungsseite, dann wird das nichts mit den Investitionen und dem Aufschwung und dem Turbo und all diesen Begriffen, die man derzeit in der Politik hat. Die Substanz muss positiver werden, die Kosten müssen runter am Standort Deutschland.
Herr Kampeter, ich danke Ihnen für Ihre klaren Worte und die klare Analyse der Lage. Und immerhin, die Stimmung ist gut, auch in diesem Gespräch.
Na, aber herzlich gerne doch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist TikTok weiterhin ein Thema. Donald Trump will das soziale Netzwerk nicht mehr in der Hand der Chinesen sehen. Und lieber Anne Schwedt in New York, es kommt Bewegung rein in Sachen TikTok, oder?
Guten Morgen, Dagmar. Ja, absolut. Trump hat am Wochenende angekündigt, dass er eine Gruppe sehr wohlhabender Investoren gefunden hat, die bereit sind, TikTok zu übernehmen. Wer genau dahinter steckt, das will Trump in etwa 2 Wochen verraten. Hintergrund ist ja das US-Gesetz, das ByteDance, also den chinesischen Mutterkonzern, zwingt, TikTok bis zum spätestens 17. September an amerikanische Eigentümer zu verkaufen. Sonst droht ein Verbot der App in den USA. Trump betont, dass der Deal wohl auch die Zustimmung der chinesischen Regierung braucht. Zeigt sich aber optimistisch, dass Präsident Xi Jinping zustimmen wird. In den vergangenen Monaten hatte Trump die Frist für den Verkauf bereits 3-mal verlängert. Zuletzt auch, weil TikTok bei jungen Wählern in den USA enorm beliebt ist und für ihn politisch eine wichtige Rolle spielt. Ob ByteDance wirklich verkaufen will und ob China grünes Licht gibt, das bleibt allerdings offen, auch weil der Zugriff auf TikToks Algorithmen ein Knackpunkt ist. Klar ist, die Zukunft von TikTok in den USA bleibt spannend und der Poker um die beliebte App geht in die nächste Runde, Dagmar.
Und Neuigkeiten, die gibt es auch aus dem Hause Nvidia. Liebe Anne, sag, was ist da los?
Ja, und zwar diesmal nicht wegen neuer KI-Chips, sondern wegen massiver Insider-Verkäufe. In den letzten 12 Monaten haben Vorstände und Topmanager, allen voran CEO Jensen Huang, einem Medienbericht zufolge mehr als 1 Milliarde Dollar an Aktien verkauft. Allein im Juni waren es über 500 Millionen Dollar, ausgelöst durch den jüngsten Höhenflug der Aktie, die ja um mehr als 17% seit Jahresbeginn und satte 44% in den letzten 3 Monaten zugelegt hat. CEO Huang habe laut Financial Times im Rahmen eines vorab geplanten Programms bereits Aktien im Wert von rund 15 Millionen Dollar verkauft. Insgesamt könnte es bis Jahresende bis zu 900 Millionen Dollar werden. Auch andere Vorstände haben große Pakete abgestoßen. Hintergrund ist, die Verkäufe erfolgen meist nach festen Plänen und sind bei solch enormen Kursgewinnen üblich. Nvidia bleibt mit über 3,8 Billionen Dollar Börsenwert weiterhin das wertvollste Unternehmen der Welt. Trotz der Insider-Verkäufe bleibt die Stimmung an der Börse aber positiv. Analysten setzen weiter auf das KI- und Robotikwachstum von Nvidia und auch der Marktanteil bei KI-Chips liegt bei über 90%. Also unterm Strich, die Insider nehmen Gewinne mit, aber das Unternehmen bleibt ein Schwergewicht im Tech-Sektor und Anleger kaufen weiter.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Grenzen der EU zu grenzenlosem Beziehungsstress führen können. Die meisten Paare streiten sich über den gemeinsamen Alltag, die offene Zahnpastatube, der unausgeräumte Geschirrspüler, die Socken auf dem Boden. Doch der wahre Beziehungskiller, der verbirgt sich in den Grundsatzfragen. Denn das Private ist politisch, beziehungsweise Differenzen im Politischen gefährden das Paarverhalten im Privaten. Das macht nun eine veröffentlichte Langzeitstudie aus Großbritannien deutlich. Wer sich über Politik streitet, dessen Wahrscheinlichkeit für eine Trennung liegt im ersten Beziehungsjahr 38% höher als die von Paaren mit ähnlichen Parteipräferenzen. Da die Studie von 1991 bis 2019 im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, spaltete ein Thema Liebende natürlich besonders: der Brexit. Wenn die Partner hier unterschiedlich tickten, hatte das Paar ein doppelt so hohes Trennungsrisiko wie Paare, die die gleiche Meinung über einen EU-Austritt vertraten. Oh dear. Die Drinnen- oder Draußen-Frage spaltet nicht nur im Politischen das zwischenmenschliche Beisammensein. Sie kann selbst in der Badewanne hohe Wellen schlagen.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente.
Nicht mit mir.
Ich kenne sie ja erst seit heute.
Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus.
Das sind wohl die Erpressermethoden Ihrer Gangsterfirma.
Herr Dr. Klöbner.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Am Ende ist eben alles eine Frage der Toleranz.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Ideenklau, der geht gar nicht. Und darum wurde heute im Jahr 1877 im Deutschen Reich ein Patentgesetz, beziehungsweise noch viel wichtiger, ein kaiserliches Patentamt gegründet. In Berlin, im Herzen Preußens, wurde der Kleinstaaterei so ein Ende gesetzt. Erstmals konnten einheitlich neue Erfindungen geschützt werden. Egal, ob der Geistesblitz in Danzig, in Flensburg oder in Koblenz eingeschlagen war. Gleich am nächsten Tag wurde das erste Patent angemeldet. Ein Verfahren zur Herstellung einer roten Ultramarinfarbe von einem Mann namens Johann Zeltner aus Nürnberg. Einmal als Patent angemeldet, wurde auch das gewerbliche Herstellen, zum Beispiel dieser speziellen Farbe, sicherer und profitabler, denn es war geschützt. Und was dann in den nächsten Jahrzehnten in diesem Amt angemeldet wurde, sind zwei Geschichten. Einmal die des technischen Fortschritts der Menschheit und zum anderen ein Zeugnis für den deutschen Erfindergeist. 1877 patentierte Karl Linde aus München die Kälteerzeugungsmaschine, der Prototyp des heutigen Kühlschranks. Der erste Einsatz war zünftig. Brauereien konnten durch die Kühlung untergäriges Bier ab sofort auch im Sommer brauen. Und später kamen dann Eisfabriken und Chemiewerke dazu und heute, ja heute dürfte nahezu jeder Haushalt hierzulande einen Kühlschrank haben. 1886 erfand Karl Benz aus Mannheim das erste Automobil mit Verbrennungsmotor. Es sah ein bisschen aus wie eine offene Kutsche mit vier Rädern. Mit einem Hebel konnte man losfahren, bremsen und das Auto zum Stehen bringen. Eine Erfindung, die die Welt verändern sollte. Und 1908 wurde der erste Kaffeefilter patentiert durch die 35-jährige Melitta Benz aus Dresden, die sich immer über den Kaffeesatz am Boden der Tasse geärgert hatte. Ein Messingtopf mit Löchern, welche sie mit Hammer und Nagel reingeschlagen hatte, bildete das Gerüst. Und dazu packte sie ein Stück Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes. Das war der Filter. Und fertig war der Prototyp. So geht es ewig weiter. Im kaiserlichen Patentamt wurden angemeldet die elektrische Straßenbahn, der Teebeutel, der einarmige Korkenzieher, der Dieselmotor, der Zeppelin, der Tesa-Abroller, das Radar, der Christbaumständer und. Das Patentamt, das gibt es immer noch. Im vergangenen Jahr wurden dort rund 60.000 Erfindungen angemeldet. Da soll mal einer sagen, hierzulande fällt keinem was ein. Ideenklau, den gibt es trotzdem auch noch. Aber den gab es schon, als noch nicht mal das Rad erfunden war. Frei nach dem Motto, wer bei mir klaut, klaut zum zweiten Mal.
Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Ich bin tierisch reich. Ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt. Ich hab einen großen Teich und davor ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held. Ich reise um die Welt. Ich werde immer schöner durch mein Geld. Doch das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich will dich gern verführen. Doch bald schon merke ich, es wird nicht leicht für mich. Ich geh mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich. Und dann küsst du mich. Denn zu meinem Glück weißt du nicht, das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Auf deinen heiligen Schein fall ich auch nicht mehr rein. Garantiert noch was.
Autos im Schrank. Und das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht deine. Das ist alles nur geklaut. Doch das heißt nur noch ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir das erlaubt?